Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts für echte Führungspersönlichkeiten von Alexander Wehl. Er ist Business Coach, langjährige Führungskraft und ein Enthusiast in Führungsfragen.
In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie unser Denken uns hereinlegt. Der Bestätigungsfehler, der Ankereffekt, die Sunk Cost Fallacy. Drei Arten, wie unser Gehirn Abkürzungen nimmt und uns dabei in die Irre führt. Heute möchte ich Ihnen die andere Seite dieser Geschichte erzählen. Was, wenn ich Ihnen sage, dass genau diese Denkabkürzungen, vor denen ich Sie letzte Woche noch gewarnt habe, in unzähligen anderen Situationen die richtige Wahl sind? Dass erfahrene Brandleiter in brennenden Gebäuden bessere Entscheidungen treffen, wenn sie nicht nachdenken? Dass Menschen mit weniger Wissen manchmal treffsicherer urteilen als Experten mit vollständigen Datenblättern? Ich gebe zu, als Coach und Mentor ist das ein seltsamer Satz für mich. Mein gesamtes Berufsleben bestand bisher aus dem Satz, lass uns das genauer ansehen. Heute sage ich Ihnen, manchmal ist die beste Führungsentscheidung die, bei der Sie gar nicht erst genauer hinschauen. Und ich befürchte, mein Kollegium wird mich für diesen Satz zukünftig wohl meiden. Heute geht es um Heuristiken, um die stille, unterschätzte Kunst der klugen Abkürzung. Bevor ich jetzt meine These präsentiere, ein kurzes Geständnis. Ich habe mir vorhin überlegt, ob ich diese Folge mit einer sauberen wissenschaftlichen Einleitung beginne oder einfach mit der These reinplatze. Ich habe mich nicht wirklich entschieden. Ich habe einfach angefangen zu reden. Ist das schon Heuristik? Vermutlich. Nennen wir sie die direkt drauf los Heuristik. Sie funktioniert erstaunlich oft, aber manchmal auch nicht. Meine These heute ist unbequem für alle, die an gründliche Analyse glauben. Sie lautet, je komplexer und ungewisser eine Situation ist, desto weniger hilft ihnen die vollständige Analyse. Und desto mehr gewinnt die einfache Faustregel gegen das aufwendige Modell. Der Risikoforscher Gerd Gigerenza nennt das den Weniger-ist-mehr-Effekt. Nicht als Trost für Faule, sondern als nüchternden Befund. Manchmal ist zu viel Wissen ein Nachteil. Und manchmal ist Ignoranz die bessere Beraterin. Stellen Sie sich mal kurz vor, Sie wollen einen Toaster kaufen. Sie könnten 20 Testberichte lesen, 3 Foren durchsuchen und eine Tabelle mit Wattzahlen, Röstgraden und Kundenbewertungen anlegen. Oder Sie greifen zu dem Toaster, dessen Marke Sie kennen, weil Ihre Mutter selbst schon so einen hatte. 3 Wochen später, der Toaster funktioniert und die Tabelle liegt immer noch unvollständig in einem Ordner namens Toaster-endgültig-Version 3. Das alles klingt zunächst wie ein Widerspruch zu allem, was man Ihnen in Ihrer Karriere über gute Führung beigebracht hat. Aber ich verspreche Ihnen, es wird sich auflösen. Genug der Theorie. Ich weiß, bei dem Wort weniger ist mehr Effekt fängt bei manchen von Ihnen gerade der Blick an zu wandern, so wie bei mir bei dem Wort Steuererklärung. Also Versprechen. Jetzt wird es konkret. Die erste Geschichte hat sogar einen kleinen Twist. Ahnungslosigkeit gewinnt. Ich beginne mit einem Experiment, das Gerd Gigerenza vor einigen Jahren durchgeführt hat. Und das bis heute eines der zitierfreudigsten Ergebnisse der Risikoforschung ist. Er stellte Studierenden in München und Studierenden in Chicago dieselbe Frage. Welche Stadt hat mehr Einwohner, San Diego oder San Antonio? Die amerikanischen Studierenden kannten beide Städte gut. Sie wussten etwas über die Wirtschaft, die Lage und die Geschichte. Und trotzdem lagen sie häufiger falsch als die deutschen Studierenden. Die deutschen Studierenden kannten San Antonio in vielen Fällen überhaupt nicht. Von San Diego hatten sie zumindest gehört. Und genau das reichte. Um mal ehrlich zu sein, ich vermute, das durchschnittliche deutsche Amerika-Bild bestand damals aus 3 Städten. New York, Los Angeles und der Stadt, in der Baywatch spielte. San Antonio kam darin nicht vor, aber genau diese wunderbare Ahnungslosigkeit hat den deutschen Studierenden geholfen. Sie nutzten, ohne es zu wissen, eine Faustregel, die Gigerenza die Wiedererkennungsheuristik nennt. Wenn ich von einer Sache schon gehört habe und von der anderen nicht, dann ist die bekannte wahrscheinlich die bedeutendere. Diese Faustregel funktionierte hier besser als Detailwissen. Warum? Weil Bekanntheit in unserer Welt tatsächlich mit Bedeutung zusammenhängt. Große, wichtige Städte schaffen es öfter in die Nachrichten, in die Reiseberichte, in Gespräche. Wer wenig weiß, aber genau dieses eine verlässliche Signal nutzt, trifft öfter ins Schwarze wie jemand, der zu viele widersprüchliche Detailinformationen gegeneinander abwägen muss. Übertragen wir das einmal auf Ihren Führungsalltag. Sie kennen das Gefühl, wenn Sie, sagen wir, zwei unbekannte Lieferanten vergleichen sollen oder zwei Bewerbungen oder vielleicht auch zwei potenzielle Marktoptionen. Ihr erster Impuls ist oft, ich brauche mehr Informationen. Und dann sitzen Sie um 23 Uhr vor 16 geöffneten Browser-Tabs, vergleichen Kennzahlen, die sich gegenseitig widersprechen, und Ihr Partner fragt vom Sofa aus, ob Sie eigentlich noch vorhaben, irgendwann schlafen zu gehen. Am Ende entscheiden Sie sich schlechter, als wenn Sie um 20 Uhr Ihrem ersten verlässlichen Signal gefolgt wären. Und Sie hätten den Abend gerettet. Von Studierenden, die Städte erraten, zu Menschen, die brennende Häuser retten, das ist zugegeben ein ordentlicher Szenenwechsel. Aber genau das macht diese Forschung so schön. Dieselbe Faustregellogik funktioniert offenbar sowohl beim Bierdeckel-Quiz als auch im Ernstfall. Nur das Publikum ist danach unterschiedlich entspannt. Mein zweites Beispiel stammt von dem Psychologen Gary Klein, der Jahrzehnte damit verbracht hat, erfahrenen Entscheidern bei der Arbeit über die Schultern zu schauen. Mit dabei waren Brandleiter der Feuerwehr, Notärztinnen, Piloten. Klein wollte ursprünglich zeigen, wie diese Menschen unter Zeitdruck mehrere Handlungsoptionen gegeneinander abwägen. Denn Modelle der klassischen Entscheidungstheorie gehen genau davon aus. Sie sammeln Optionen, sie bewerten jede nach Kriterien, sie wählen daraus die beste aus. Stellen Sie sich das einmal bildlich vor. Das Dach brennt, der Rauch wird dichter und der Brandleiter der Feuerwehr ruft: Team, bevor wir weitermachen, lass uns kurz eine Entscheidungsmatrix aufziehen. Spalte 1, Wasser von links. Spalte 2, Wasser von rechts. Gewichtung nach Windrichtung. Bitte per Handzeichen abstimmen. Das Gebäude wäre inzwischen komplett abgebrannt. Inklusive dieser, in diesem Fall, vollkommen unnützen Tabelle. Das Ergebnis überraschte Klein. Die erfahrenen Feuerwehrleute taten das eben nicht. In den meisten Fällen erkannten sie die Situation, riefen aus ihrem Erfahrungsschatz die naheliegendste Handlung ab, simulierten sie kurz im Kopf und handelten. Kein Vergleich mehrerer Optionen. Kein Abwägen. Erkennen und handeln in einem Zug. Klein nannte das später die erkenntnisbasierte Entscheidungsfindung, im Original Recognition Primed Decision Making. Es ist keine Abkürzung aus Bequemlichkeit. Es ist die Frucht jahrelanger Erfahrung, die sich in ein schnelles, zuverlässiges Mustererkennen verwandelt hat. Hier kommt allerdings die entscheidende Einschränkung, die Klein gemeinsam mit niemandem Geringeren als Daniel Kahneman herausgearbeitet hat, den Sie wahrscheinlich noch aus der letzten Folge kennen. Die beiden waren sich zunächst uneinig, ob man Intuition trauen sollte oder nicht, und einigten sich am Ende auf eine gemeinsame Antwort. Es kommt auf das Terrain an. Intuition wird nur dort zuverlässig, wo zwei Bedingungen erfüllt sind. Erstens, die Umgebung ist einigermaßen regelmäßig. Also, es gibt wiederkehrende Muster, die man lernen kann. Zweitens, Sie bekommen schnelles, klares Feedback, ob eine Entscheidung richtig war oder eben nicht. Feuerwehreinsätze erfüllen beide Bedingungen. die Vorhersage von Aktienkursen oder politischen Entwicklungen erfüllt keine von beiden. Was übrigens erklärt, warum Ihr Kollege, der seit Jahren mit todsicherem Bauchgefühl Aktien auswählt, kein Fireground Commander ist, sondern einfach nur Glück hatte. Fragen Sie ihn ruhig mal nach seiner Trefferquote der letzten 5 Jahre. Und nehmen Sie sich was zu trinken mit. Es könnte was dauern, bis Sie eine Antwort erhalten. Nicht jeder von Ihnen leitet einen Löschzug, das nehme ich jetzt einfach mal an. Die gute Nachricht, man muss kein Brandleiter sein, um von dieser Forschung zu profitieren. Es gibt nämlich eine Alltagsversion davon, geeignet für Meetings, Bewerbungsgespräche und, wie Sie gleich sehen werden, sogar für die Weinkarte. Ein letztes Werkzeug aus Gigerenzers Werkzeugkasten möchte ich Ihnen mitgeben, weil es sich unmittelbar in Ihrem Führungsalltag übersetzen lässt. Er nennt es Take the Best. Statt alle verfügbaren Kriterien zu sammeln und zu gewichten, wie es klassische Entscheidungsmodelle verlangen, wählen Sie das eine Kriterium, das erfahrungsgemäß die meiste Aussagekraft hat, und entscheiden danach. Nur wenn dieses Kriterium bei 2 Optionen gleich ausfällt, ziehen Sie das zweitwichtigste heran. Das ist im Grunde die Strategie, die die meisten von uns bei der Weinwahl auf der Speisekarte anwenden. Man liest nicht alle 40 Positionen mit Rebsorte, Jahrgang und Anbaugebiet. Man schaut auf den zweitgünstigsten Preis, weil man gehört hat, dass der günstigste verdächtig ist und der teuerste nur für das Ego der Nachbartische gedacht ist. Und fertig ist die Wahl des Weines. Take the best, direkt aus der Getränkekarte. Studien zeigen, dass diese simple Regel in vielen realen Entscheidungssituationen mit komplexen, mehrdimensionalen Bewertungsmodellen mithalten kann und manchmal schlägt sie sich sogar besser. Also weniger Rechenaufwand und dafür gleiche oder sogar noch bessere Treffsicherheit. Genug der Anekdoten aus Kellerregalen und Feuerwachen. Sie haben sich jetzt redlich 4 klare Handlungsempfehlungen verdient. Notfalls auch zum Mitschreiben, falls Sie gerade zufällig am Steuer sitzen, was ich hiermit ausdrücklich nicht empfehle. Erstens, kennen Sie Ihr Terrain. Fragen Sie sich vor jeder wichtigen Entscheidung, ob Sie sich in einem Bereich befinden, in dem Sie viel Erfahrung und regelmäßiges Feedback haben. Personalgespräche, die Sie seit 20 Jahren führen. Konflikte in Ihrem Team, deren Muster Sie kennen. Dort dürfen Sie Ihrer Intuition mehr Gewicht geben, als Ihnen vielleicht selbst es manchmal recht ist. Zweitens, erkennen Sie Neuland. Ein neuer Markt, eine neue Technologie, eine Entscheidung mit politischen statt sachlichen Kriterien. Hier fehlt Ihnen die Erfahrungsbasis. Hier fehlt oft auch schnelles Feedback. Und genau hier sollten Sie gründlicher nachdenken, wie ich es letzte Woche das System 2 genannt hatte. Und bitte verwechseln Sie die beiden auf keinen Fall. Manche Führungskräfte entscheiden ihr 25. Mitarbeitergespräch wie eine Mondlandung. Mit Vorbereitung, Backup-Plan und 3 Simulationsdurchläufen. Und dieselben Führungskräfte entscheiden dann über eine komplett neue Marktstrategie aus dem Bauch heraus, weil sie dann die Nacht davor gut geschlafen haben. Das ist genau verkehrt herum. Drittens, bauen Sie sich bewusste Faustregeln für wiederkehrende Entscheidungen. Nicht jede Einstellung braucht ein vollständiges Kompetenzraster mit 20 gewichteten Kriterien. Manchmal reicht die eine Frage, die sich in Ihrer Erfahrung als der verlässlichste Indikator erwiesen hat. Viertens, und das ist vielleicht die schwierigste Empfehlung, erlauben Sie sich, nicht alles zu wissen, bevor Sie entscheiden. Die Sammlung von immer mehr Informationen fühlt sich verantwortungsvoll an. Manchmal ist sie aber auch nur eine elegante Form des Aufschiebens. Da spreche ich hier aus schmerzhafter Erfahrung. Ich habe einmal 3 Wochen lang Espressomaschinen verglichen. 3 Wochen, 17 Testberichte, ein handgeschriebenes Punktesystem. Am Ende habe ich die Maschine gekauft, die mein Nachbar auch hat, weil er zufrieden aussah, wenn er sie benutzt. Die 3 Wochen bekomme ich nicht zurück. Der Kaffee schmeckt trotzdem großartig. 4 Empfehlungen, ein Espresso-Maschinengeständnis und trotzdem sind wir noch nicht fertig. Bleiben Sie noch eine letzte Minute, ich verspreche Ihnen ein Zitat und ein einigermaßen versöhnliches Ende. Vor einer Woche habe ich Ihnen erzählt, wie unser Denken uns täuscht. Heute habe ich Ihnen erzählt, wie dasselbe Denken uns rettet. Beides ist wahr. Es gibt keine grundsätzlich gute oder schlechte Art zu entscheiden. Es gibt nur die Frage, ob die Methode zur Situation passt. Gerd Gigerenzer hat einmal sinngemäß gesagt, Intuition sei keine geheimnisvolle Gabe, sondern eine Form von Wissen, die sich der bewussten Erklärung entzieht und nicht der Logik. Mein Tontechniker im Kopf, von dem ich in anderem Zusammenhang schon mal erzählt habe, würde das vermutlich so übersetzen. Manchmal darf der Verstand einfach mal Pause machen und dem Bauch das Mischpult überlassen. Er muss ja nicht gleich in Urlaub fahren, nur kurz die Füße hochlegen. Die eigentliche Führungskompetenz liegt nicht darin, sich für immer zwischen Bauch und Kopf zu entscheiden. Sie liegt darin, in jedem Moment zu wissen, welcher von beiden gerade das Steuer übernehmen sollte. Mehr dazu mit Studien und Quellen im Detail wie immer in meinem Blog unter www.wl.info/post. Bis zur nächsten Folge und bleiben Sie neugierig.
Das war eine Episode des Podcasts für echte Führungspersönlichkeiten von Alexander Wehl. Sie finden das Skript dazu sowie weitere Informationen auf seiner Website www.wehl.info. Bis dann!